Typ.
Also Hebräer 11, Vers 7 sind wir jetzt. Haben jetzt angefangen mit, ja, mit diesen Glaubenszeugen, ne? Diesen Glaubenszeugen aus dem Alten Bund. Und die Männer und Frauen, die hier beschrieben sind, die sind schon echt Hammer. Tolle Leute. Das ist der Alte Bund. Und die, die wir uns angucken heute, das sind Leute, die hatten noch nicht mal einen Tempel. Die hatten noch nicht mal einen Gottesdienst. Die hatten noch nicht mal nur ein einziges Wort Gottes in der Hand oder je gehört. Nur das eine Wort, das Gott ihnen gesagt hat, ganz persönlich. Denk machen wir heute. Und trotzdem ist ihr Glaube einfach bemerkenswert. Obwohl in ihrem ganzen Umfeld keiner Gott anbetet, sind sie manchmal sogar die einzigsten, die glauben an diesen Schöpfer. Ne? Die irgendwie die Geschichte gehört haben von ihren Vorfahren, durch Adam und Eva übertragen, Generation für Generation. Aber dieses Wort hat sich in ihr Herz gebrannt, dieser Gedanke an diesen Schöpfer, ne, und diesen Plan, den er hat, hat sich ihnen irgendwie so fest ins Herz gebrannt, dass das für sie das ganze Leben bestimmt hat. Und das ist so unnormal gewesen zu der Zeit, und das siehst du, ne, wie heute gucken wir uns nur an. Ich weiß nicht, wie groß deine Frau und seine Söhne da geglaubt haben, ne. Wir wissen auch von ihm, dass er wirklich Gott geglaubt hat, ne. Ihr wisst ja noch, was man letzte Woche hat uns der Schreiber von dem Hebräerbrief halt erklärt, was dieser Glaube, dieser errettende Glaube, dieser Glaube, der einem zu einem Menschen macht, den Gott anguckt und sagt, das ist ein Mann des Glaubens oder eine Frau des Glaubens. Diese Person ist mir wohlgefällig. Ne? Was das ausmacht. Ne? Das ist nicht noch nicht mal ein bisschen was mit einem Werk zu tun hat oder mit Heiligung. Denk an Samson, der kommt auch noch. Simson. Ne? Da war nicht heilig. Ne, sondern dass dieser Glaube für Gott was ganz anderes ist. Ne? Und viele Christen, ja, sind da auf so einer, ja, Satan ist clever, er kommt in die Gemeinde und er nimmt auch das Wort und er nimmt Wahrheiten, aber er platziert die Gewichte anders. Das macht er gerne. Und so wird eine Wahrheit gelebt, die auch in der Bibel zu finden ist, aber das Gewicht ist so sehr auf diese Wahrheit, dass es schon wieder eine Lüge wird. Und deswegen liebe ich das, dass wir durch Gottes Wort gehen, Vers für Vers. Buch für Buch, Kapitel für Kapitel, weil es so oft, dass ich lese und ich denke dann auf einmal, oh, okay, und das schon entsteht so ein Gleichgewicht zu einer anderen Wahrheit, wo ich vielleicht zu viel Gewicht draufgelegt habe. Ne? Und diese Balance, die Gott uns durch sein Wort gibt, die ist entscheidend. Und wir haben das schon gesehen, nur mal rückblickend in Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Ne? Der Glaube muss mit Gott sein Wort verbunden sein. Dieser Glaube muss entstehen aus dem, was Gott gesagt hat. Ansonsten ist es nicht dieser Glaube, dem Gott so wohlgefällig ist. Also wenn Gott redet und man dann glaubt und gehorcht und danach lebt, dann ist es ein Glaube, der Gott gefällt. Wenn man aber nur irgendwelchen Lehren nachfolgt, dann hat das mal oft gar nicht groß mit Gott zu tun. Deswegen ist für uns wichtig, dass wir genauso unseren Glauben auf Gottes Wort bauen. Ne? Auf das Wort, das alles gemacht hat und ohne das nichts passiert wäre. Ne? Und ich bin so dankbar, dass wir viel mehr haben als diese Glaubenshelden hier von Hebräer 11. Mensch, wir haben einen Gottesdienst. Wir haben Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, wo der Heilige Geist innewohnt, ne? Und redet. Zu uns persönlich, aber auch zu uns durch andere Brüder und Schwestern. Ne? Wir können. Wenn wir mal zweifeln an Gott oder an seinen Verheißungen, wir haben Platz, wir können unsere Freunde anrufen, unsere Brüder und Schwestern uns erbauen lassen. Wir können einfach ein Buch rausnehmen zu dem Thema und uns wieder erinnern. Ne? Wir können die Bibel, Gottes Wort, Gott sein eigenes Wort, was er gesprochen hat, nehmen und uns wieder bestärken im Glauben. Ne? Wir haben so viel, sind so reich. Und all die Propheten und all die Männer und Frauen Gottes hier im Alten Bund haben genau daraufhin gehofft, und gelebt, das zu erfahren, was wir jetzt erfahren. Ne? Wo steht das? Steht irgendwo. Ne? Wir sind wirklich so reich. Und mir ist es heute nochmal so bewusst geworden, so wie einsam das damals war als Mann oder Frau Gottes. So wie angefochten und wie wenig die von. Oh Gott, der hat seine Frau lieb, oder? Und wie wenig man damals von Gott wusste. Noah wusste gar nicht. Noah wusste, es gibt einen Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Und Adam und Eva. So, ne? So ein und mehr wusste er nicht. Da gab es auch niemanden, den er hätte fragen können. Und ich habe mich heute so beim Lesen, eigentlich wollte ich komplett 11 machen heute, aber irgendwie bin ich bei Noah hängen geblieben. Und von daher will ich mir ein bisschen Zeit nehmen, einfach mal in seine Zeit zu reisen, einfach mal sich da rein zu versetzen, wo der Noah eigentlich stand und warum so außergewöhnlich war als Mann Gottes. Und wir wissen, der hat nicht viel zustande gebracht. Aber lesen wir erstmal. Vers 7 in Hebräer 11. Ah, nochmal eins, Vers 6 noch. Der Schlüssel, um zu verstehen, was wahrer Glaube ist. Glaube, dem Gott wohlgefällig ist. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Das ist erstmal ganz wichtig. Wer nicht glaubt, wird Gott nie gefallen. Aber was ist dieser Glaube? Ich meine, von so vielen Christen habe ich gehört, Glaube. So, und du musst glauben und du musst an den Glauben arbeiten und im Glauben wachsen und du musst dich im Glauben stärken und du musst glauben. So, und ansonsten kannst du nicht erlöst sein. Aber was ist denn nur Glaube? Für jeden scheint es was anderes zu sein. So ein, das ist ein, also, ich möchte dir gefallen und unmöglich ist es, dir zu gefallen ohne diesen Glauben. Also zeig mir diesen Glauben. Aber hier steht's. Ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Ist ganz simpel, oder? Er muss glauben, dass Gott Gott ist und dass er da ist, reell ist, eine Person ist. Nicht weit weg ist, sondern dass der Schöpfer ist und Punkt. Also er muss erstmal an Gott glauben, aber nicht nur an den Gott glauben, was viele tun, sondern er muss auch glauben, dass er wirklich da ist und allmächtig ist und alles in der Hand hat und alles nimmt und alles macht, was er will. So, also Gottesfurcht ist das. Die Ehrfurcht vor dieser Person als Gott. Wir haben schon gesehen im Vers 1, da wurde erklärt, was Glaube bedeutet. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem oder eine Verwirklichung von dem, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also Glaube ist, wenn das, was du gehört hast von Gott und das, worauf du auch hoffst, diese Verheißung, die durch seine Versprechen, sein Wort kommen, wenn das Realität geworden ist. So wie es für uns Realität geworden ist, dass wir in den Himmel gehen. Das ist wahrer Glaube. Ein Glaube, der reell ist. Wir wissen, wir sterben nicht, wir gehen in den Himmel. So wie es reell ist, dass wir wissen, dass Jesus für uns gestorben ist. Da braucht man nicht zu hinterfragen, da braucht man nicht zu zweifeln, das ist einfach Realität geworden. Jesus ist da, Punkt. So, das ist Glaube. Also nicht nur die Theorie zu glauben, sondern die Theorie lebendig werden zu lassen. So. Und dieser Glaube muss einmal, es muss reell sein, dass Gott der ist und da ist. Und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Also zwei Sachen, die diesen Glauben ausmachen, die alle Männer Gottes und Frauen Gottes, ob sie viel wussten oder nicht, ob sie ein gutes, heiliges Leben geführt haben oder eher ein fleischliches, weltliches, so wie Simson. Aber das, was sie in Gottes Augen so wohlgefällig gemacht haben, das, was Gott durchforscht durch die ganze Erde, um nur einen zu finden, der nach ihm fragt, ist dieser Glauben. Du bist da, natürlich gibt's Gott und ich habe Angst vor dir und ich habe Gemeinschaft mit dir, ich suche dich, ich möchte dich kennenlernen. Mehr bedeutet es nicht. Du musst glauben, dass Gott wirklich reell ist, das muss lebendig sein und du musst ihn kennenlernen wollen. Ich suche dich, was willst du, wie denkst du, wer bist du? Jetzt kenne ich dich ein bisschen, jetzt möchte ich mehr kennen. Und das ist doch das, was Jesus uns lehrt, oder? Worum es sich wirklich in allem und allem dreht. Warum Gott überhaupt uns den Weg hier durch die Jahrtausende gegeben hat mit all den Propheten und mit den Tötungen und mit Jesus und mit allem. So endlich wieder bei ihm zu sein und mit ihm zusammen Gemeinschaft zu haben. Schön, oder? Dass Gott uns so einfach macht. Warum machen es die Christen so kompliziert, frage ich mich. Ich liebe das so, dass Gott so simpel mit uns umgeht, als ob wir kleine Kleinstkinder sind. Als ob er uns anguckt und denkt, die würden eh nicht mehr tragen und verstehen können, die Süßen. Also gebe ich ihnen das Einfachste auf der Welt zu tun und da werden sie schon mit zu tun haben. Lieb mich. Dreh dich um mich und folg mir nach. Da werden sie bis in alle Ewigkeit zu knabbern haben. Und das ist doch schön, oder? Und jetzt Vers 7. Gucken wir uns mal einen Mann Gottes an, der diesen Glauben hatte. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weissagung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Noah baute eine Arche, als er eine göttliche Weisung empfangen hat. Und die Bibel sagt uns nicht, ob Noah nur ein einziges Mal in seinem Leben die Stimme Gottes gehört hat. Und dann nie wieder. Du hörst und kannst nicht nochmal nachlesen, dass Gott irgendwann nochmal zu ihm geredet hat. Und da ist ein Mann und der wohnt in einer Welt, wo niemand nach dem Schöpfer fragt. Kein einziger. Keiner, der ihn anbeten möchte. Keiner, der ihn sucht, nach ihm fragt. Alle sind im Fleisch und wollen einfach nur ihr Fleisch ausleben. Aber da, und das ist eben das Bemerkenswerte. Die ganze Welt, das ist echt groß. Und damals waren trotzdem schon ein paar Leute da. Ne? Und da ist dieser eine Punkt, dieser eine Mann mit seiner kleinen Familie. Ne? Und Gott sucht, durchforscht die ganze Welt und findet diesen einen. Und dieser lebt ein ganz anderes Leben als alle um ihn drumherum. Ne? Das ist das wahre Glaube. Das ist kein Glaube, der sich bemüht, anders zu leben als alle anderen drumherum, sondern das ist ein Glaube, weil er kann ja niemandem gefallen. Wir stehen in der Gefahr, gut zu leben, um zu gefallen, damit andere sehen, wie toll wir sind als Christen. Ne? Aber Noah damals war ganz anders. Er hätte gefallen, wenn er so gelebt hätte wie alle anderen. Aber er hat einfach, weil Gott so real war in seinem Leben und in seinem Kopf, ne, so ein einfach anders gelebt. Automatisch. Das lebendige Glaube. Ne? Und er hat Gott gesucht. Ne? Er hat den Willen seines Schöpfers gesucht, obwohl alles drumherum anders war. Ne? Krass, oder? Ich meine, wie oft ist es, dass wir vor Freunden stehen oder vor Menschen und wir wissen, wir sollen jetzt was sagen und dann schämst du dich, ne? So, weil du dann anders wärst, wenn du es jetzt genauso sagen würdest, ganz klar raus, so wie du es denkst, wie du es weißt, wie du es glaubst und liebst, ne? Da weißt du, oh, da würde ich mich jetzt absetzen, da wäre ich jetzt anders, ne? Und würde den anderen auch klar sagen, du bist anders, ne? Noah war ein Mann, dem das wirklich egal war, weil er mehr Furcht hatte vor diesem einen Gott als vor den vielen Menschen. Ein krasser Mann, ne? Und das Krasse ist, Gott redet zu ihm und gibt ihm eine Weisung, ne? Einen Bauplan. Ob er nur wirklich geredet hat, so dass er es gehört hat oder nicht, keine Ahnung. Aber für Noah war es so, als ob Gott wirklich klar geredet hat. Ne? Und Gott hat diesen Plan, bau ein Boot, ne? Weil es wird regnen. Und wir haben das schon gemacht, als wir durch 1. Mose gegangen sind. Ne? Sehr viel gibt es nur nicht zu sagen. Aber Gott sagt, bau ein Boot. Es regnet. Und Noah fängt an zu bauen. Und du musst dir das vorstellen, es hat noch nicht einmal geregnet zu der Zeit. Es gab keinen Regen. Alles war unten feucht und warm und schwül, so wie hier, so tropisch, ne? Weil diese Wasserdecke über der Erde war. Deswegen wurde auch alles so alt, ne? So 1000 Jahre und so weiter. Das war wie ein Gewächshaus, wie ein kleines Gefäß, nur für die Menschen gemacht. Ne? Garten Eden muss so herrlich gewesen sein, so perfekt für alle Lebensformen. Ne? Aber da kommt diese Stimme und sagt, Noah, mach eine Arche. Bau ein Boot. So und so lang. Ich weiß nicht mehr, wie lang es war, es war riesig. Ne? Und Noah nimmt seine Axt und guckt sich den Urwald so an mit diesen riesen Bäumen und fängt an, einen Baum nach dem anderen zu fällen. Und ich habe da mal so einen Film drüber gesehen und ich dachte, ja klar, ich meine, heute denkst du, naja, Bretter kriegst du im Baumarkt und so, ne? Aber die Bäume müssen riesig gewesen sein. Stell dir mal vor, du musst dir erstmal so einen riesen Baum fällen alleine. Und wenn du das Ding endlich gefällt hast, dann hast du da einen Baum liegen. Ne? Mit billigen Metall, mit keine Ahnung, mit was er das gemacht hat und was für Werkzeuge, ne? Aber die waren nicht so toll wie heute, ne? Und dann fängt er an, die Äste abzukloppen und dann fängt er an, da Platz zu machen und dann fängt er an, die Rinde abzupopeln und dann fängt er an, so die Bretter zu sägen mit bestimmt keiner tollen Säge, ne? Um Bretter zu machen. Und ich meine, mach doch mal Bretter, ne? Ich habe hier eine Ewigkeit gebraucht, echt 2 Tage, glaube ich, um diese blöde Wurzel von diesem Minibaum rauszuholen, ne? Es war einfach nur Arbeit. So, ich habe geschwitzt wie Sau. Ich konnte nicht mehr. So, ne? Weil jetzt stell mir vor, ich habe mal gehobelt. Ne? Selbst das ist harte Arbeit. Ne? Oder irgendwas planen zu machen. So. Und 120 Jahre hat er gebaut. Tag für Tag. Woche für Woche. Jahr für Jahr. Jahrzehnt für Jahrzehnt. Ein Jahrhundert und noch 2 Jahrzehnte hinten dran. Ne? Überleg doch mal, ich habe heute Noah mir so vorgestellt und diese ganze Situation und dachte nur so, das ist krass, oder? Und vor allem 120 Jahre baut er an was und weiß gar nicht wofür. So. Weiß nicht, wann es losgeht. Ne? Gott hat ihm noch nicht gesagt, da kommen alle Tiere. Ne? Er baut einfach nur das, was Gott ihm gesagt hat. Es macht logisch überhaupt keinen Sinn, weil was ist Regen? Selbst wenn Gott gesagt hat, nur es regnet. Regen. Das ist wie wenn ich nach Polen gehe und da höre ich irgendein Wort, das ich nicht kenne. Ne? Und trotzdem ist er gehorsam. Warum? Aus Furcht vor Gott. Hammer. Das ist ein Glaube, das ist lebendiger Glaube. Ne? Gott ist einfach so real, dass es einfach nichts Größeres gibt. Punkt. Dann habe ich mir vorgestellt, nur 120 Jahre baust du da und alle Menschen um dich drumherum, ne, die sehen, wie der Wald kleiner wird, die sehen, wie das riesige Ding da größer wird, ne, und so viele Menschen, die kommen und fragen und gucken oder vielleicht sogar einnehmen wollen als Burg oder als meine Festung oder was weiß ich, ne, aber so viel Gelächter und dieser Knaller, und guck mal, was der macht, ne, und trotzdem baut er weiter. Ja. Und das ist echt für mich so eine Herausforderung irgendwie. Ja, warum sollte ich denn auch Menschenfurcht haben? Das ist doch egal. Und selbst wenn sie mich für einen Knallfrosch halten, wenn Gott zu mir spricht und mir nur sein Wort gibt, und wir haben eine Menge Worte, ne? Selbst wenn Gott persönlich nie zu mir reden würde, hätte ich trotzdem sein Reden durch die Bibel. Ne? Aber das, was wir haben, das ist doch. Das reicht doch aus, um ein ganzes Leben zu füllen. Ne? Reicht doch aus, um stolz zu sein. So, Mensch, wir kennen so viel von unserem Schöpfer, von seinem Herz, von seiner Beständigkeit. Wir haben so viele Zeugen in der Bibel, aber auch in unserem Umfeld und Menschen, die Bücher geschrieben haben. So, ne? So viele Zeugnisse, wo wir sehen, wie treu Gott ist und wie mächtig und wie er alles macht in seinem Plan vollkommen. Ne? So viel, wo wir uns festhalten können und bauen können und dieser Mann hier, der hatte gar nichts. Der wusste noch nicht mal, wer dieser Gott ist. Der wusste noch nicht mal, wie sein Herz ist. Und trotzdem, nur weil er Gott glaubte, baute er 120 Jahre. Er wusste auch nicht wofür, aber er baute. Und Noah war ein Evangelist in der Zeit. Und das steht im 1. Petrus. Kapitel 3, 1. Petrus 3, Vers 20. Die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich nur 8 Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. So. Was denn? Oh, das war der falsche Vers. Nochmal. 2. Petrus. 2, Vers 5. Hoffe ich. Ja. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte er und so weiter, die Sintflut und Gottlosen, bla bla bla. So. Ja. Aber halt mal Finger in den 1. Petrus. 120 Jahre baute Noah an der Arche und 120 Jahre verkündigte er die Gerechtigkeit. Das waren nicht viele Worte, die er hatte, weil er nicht viel wusste, aber das, was er gesagt hat, war von Gott. Und du musst das überlegen, ich meine, 120 Jahre hat Gott nochmal diesen Menschen, die ihn abgelehnt haben, immer wieder erzählt, dass ein Gericht kommt. Lass es sein, Manni. Manni, ich lese vor. 120 Jahre, so ein, ne, hat Noah verkündigt, es wird regnen. Und alles wird weg sein. Alles wird sterben. Also bekehrt euch zu diesem Gott. Ne? Gott hat eine Arche gebaut, nicht nur für Noah und seine Familie, nicht nur für die Tiere, sondern auch die Menschen dort hatten die Chance, sich zu bekehren, ne? Sich zu wenden und umzudrehen zu Gott. Und das ist die Zeit, die wir jetzt haben, oder? So, das ist doch die Zeit, die auch jetzt ist, diese Gnadenzeit, bevor das große Gericht kommt. Ne? Und so sehe ich hier einen einfachen Mann, Noah, und was mich so bewegt ist, dass dieser Noah zufrieden ist mit dem, was Gott ihm aufgetragen hat. Das Einzige, was er macht, ist, er baut ein Ding. Und er erzählt das, was er weiß. Er warnt die Menschen und er sagt, ja, aber da ist Rettung da und ihr sollt diese Rettung erfahren. Und die Menschen damals wurden 1000 Jahre. Und die gleichen Menschen haben 120 Jahre Zeit gehabt, so zu kommen und mitzubauen. Zu kommen und ihre Familien zu retten, sich zu retten. Aber sie wollten nicht. Und genauso ist es für uns auch wichtig, dass wir, selbst wenn Gott uns nicht berufen hat, Missionare zu sein oder irgendwelche großen Wundertaten zu tun in der Welt, so Lehrer zu sein oder Leiter in der Gemeinde oder sonst was, selbst wenn Gott uns nur berufen hat, zu arbeiten, ne, dann ist das ein Zeugnis, dass Gott wohlgefällig ist, ne, und ihm gefällt. So. Noah hat gearbeitet und Noah hat während der Arbeit verkündigt. Das, was er getan hat, sein Job, war ein Zeugnis für alle. Das hat gereicht. Genauso ist es auch bei uns. Der Glaube ist nicht das, was wir tun. Und der Glaube und die Stärke des Glaubens ist nicht das, was ist nicht unsere Berufung, die wir von Gott erhalten haben. Ne? Sondern der Glaube ist einfach ganz lebendig und ganz echt, mit diesem Schöpfer zu leben und ihm nachzufolgen, zu gehorchen, wenn er spricht. Ne? So ein Zeugnis zu sein von der Gerechtigkeit. Eine Arche zur Rettung seines Hauses, Hebräer 11, zurück. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Durch Hiob sein Dienst und durch Hiob sein Reden wurde die Erde gerichtet. Noah. Wurde die Erde gerichtet. Und das haben wir im 1. Petrus gesehen. Ich lese es nochmal, brauchte nicht aufschlagen. Ist super. 1. Petrus 3, Vers 20 war das. Die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete, in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in den wenigen, nämlich 8 Seelen, durchgerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch in uns ein bildliches Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zu Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte ihm unterworfen. Ja. Und da wir jetzt die nächsten Wochen durch diese Glaubenshelden gehen und uns den Glauben angucken von denen, möchte ich das heute als Einstieg machen. Macht mal 1. Korinther 13 auf. Kennen wir alle. Und dann brauche ich es nächste Woche nicht machen. Und für mich ist es einfach gut, mich nochmal zu erinnern, weil diese Balance der Bibel halt super wichtig ist zu den Wahrheiten, die halt drinstehen. Ja? So, alles ist richtig, was hier steht. So, aber man muss halt alle Seiten betrachten, die Gott uns schenkt. Ja? So, in 1. Korinther 13 geht es um die Liebe. So, dass das das Wichtigere ist und dass das ist, was alles erfüllt. Dass das ist, worum es uns geht. Dass die Liebe das ist, was der Geist in uns arbeitet und formt und tut und baut und macht und zeigen will. Ja? Aber bevor der Paulus hier zur Liebe geht, ist er bei diesen Geistesgaben, ne, und bei diesem Tun, so bei diesem Glauben, Leben, diese Werke, die aus diesem lebendigen Glauben, den wir uns anguckt haben, kommen. Und da sagt er, jeder aber in Vers 7, Kapitel 12, jeder aber wird das offenbare Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Also nicht zum persönlichen, sondern zum Nutzen der anderen. Kriegen wir Geistesgaben. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen von uns aber ein Wort der Erkenntnis, gemäß demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist. So wichtig, dass wir das verstehen, dass Gott sogar seinen Kindern den Glauben als Gabe gibt. Er bemisst, wie viel Glauben wir haben, um das zu tun, was er uns aufträgt zu tun. Das heißt, ich kann niemanden von dem Leib Christi richten, der so viel Glauben bekommen hat, dass er, dass seine Berufung ist, zu arbeiten und zur Gemeinde zu kommen und Zeugnis zu sein und Gott zu lieben. Es gibt auch viele Christen, die sagen, nee, jeder Christ, der muss nachfolgen, das bedeutet rausgehen und auf dem Kopfkissen schlafen und alles verlassen und was auch immer, ne? Gott schenkt jedem von uns eine bestimmte Gabe, die wir zu leben haben, die wir zu dienen haben. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilung in demselben Geist. Also hat nicht jeder von uns die Gnadengabe zu heilen. Auch wenn das manche so gerne sagen, ne, und zu sehr aufs Gewicht legen. Jeder von uns muss heilen, ansonsten haben wir keinen Glauben oder der nicht geheilt wird, hat keinen. Ist Quatsch. Gottes Wort sagt genau das Gegenteil. Ne? Einem anderen Wirkung von Wunderkräften. Ja, wir werden mehr Wunder tun als Jesus, hat er gesagt. Größere Dinge tun. Ne? Wenn wir nur glauben wie ein Senfkorn hätten, dann hätten wir die Gabe, Berge zu versetzen. Ja, natürlich. Aber vielleicht ist unser Glaube, den Gott uns gegeben hat, noch nicht mal so groß wie ein Senfkorn. Und manchen gibt er einen Glauben wie ein Senfkorn, weil die ein Wunder gerade tun müssen, um das Evangelium zu verkünden. Ne? Hier steht, einem anderen Wirkung von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einen anderen Geister zu unterscheiden, einen anderen verschiedene Arten von Sprachen, einen anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jeden persönlich zuteilt, wie er es will. Cool, oder? Ich habe das irgendwo gelesen vor kurzem, aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube, das ist Petrus, der das sagt. Und er sagt, so wie unser Leib viele Glieder hat und jedes Glied eine andere Aufgabe und Funktion, ein anderes Aussehen, so ist auch die Gemeinde Christi, der Leib, hat jedes Glied ein anderes Aussehen, eine andere Funktion. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, wir werden uns diese Glaubenshelden hier angucken. Der eine baut nur was, mehr nicht. Der andere, vielleicht sollst du ein Gummiband um deine Hand legen, damit deine Bibel nicht umwegfällt. Der andere hat, wie Abraham, was hat denn Abraham gemacht? Wir haben nächste Woche sehen. Abraham hat nichts gemacht, außer sein Reichtum zu verlassen und einfach in einen Ort zu gehen, den er nicht kannte. Das war der große Glaube Abrahams. Hat natürlich ein bisschen mehr gemacht in diesem Gang, aber mehr auch nicht. Im Endeffekt hat er nur im Zelt gelebt und Gott angebetet. Der andere wurde rausgeschickt, um zu erzählen, zu evangelisieren, Wunder zu tun. Ne? Oder nur an Tischen zu dienen, wie Philippus. Jeder von uns ist ein Glied und in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, kriegen wir eine Gabe und eine bestimmte Funktion. Die Gemeinde hier verlassen, gehen in eine andere Gemeinde und sind dort ein Glied und kriegen vielleicht eine ganz neue Funktion und Berufungen für die Zeit, wo sie dort sind. Ne? Weil schon jemand anderes da ist, der die Gabe hat, zu lernen. Nicht jeder von uns soll Lehrer sein. Ne? Das wäre auch Quatsch, weil wen willst du denn dann noch belehren? Ne? Und so ist es wichtig, dass wir akzeptieren und realisieren, dass Gott da ist und dass wir persönlich Gott suchen müssen, um zu erfahren, was gerade dran ist. Ja. Und Gott spricht dann jedes von uns im Herzen, aber auch wer in seinem Alltag ist, in der Welt, wer aufhört, nach Gott zu fragen, der wird nicht wissen, wozu er überhaupt da ist. Und der wird sich leer fühlen, Also was fehlt? Ne? Jeder muss seinen Teil machen, dann ist es vollkommen. Dann hört man den Geist, dann hört man die Abhängigkeit, dann sieht man Gott. Ne? Dann ist man auf den Knien, weil man sagt, ich brauche da Kraft auch zu, um das zu vollbringen, was du vorhast mit mir. Ne? So. Aber wir müssen eigenständig Gott suchen und sagen, warum bin ich hier und was ist meine Aufgabe in dieser Welt? Und wenn Gott sagt zu dir, und er ist ja der, der das Wollen, das Wirken und das Vollbringen tut. Also wird er sprechen und jeden von uns ganz persönlich und ganz entspannt und real sagen und uns Herz für geben, so wofür unser Herz halt schlagen soll. Und wenn es ist, zu arbeiten, zur Gemeinde zu gehen, so und gut zu sein, vorzustehen in der Familie, dann reicht das doch, oder? Wenn das alles ist, was Gott für dich persönlich in deinem Leben als Berufung hat, dann reicht das. Dann ist das nicht weniger als den er beruft und sagt, und du sollst Lehrer sein. So. Warum? Weil Gott der ist, der nach Maß gibt, haben wir gelesen. Weil Gott der ist, der uns als Glieder reinsetzt und weiß, wie viel wir tragen können, wo unsere Stärken sind und wo unsere Schwächen liegen. So viele Menschen, die ich kennengelernt habe, die selber Lehrer sein wollten, und aber ihre Naturell war nicht gut genug, weil sie zu wenig Respekt vor Gottes Wort hatten und zu viel für ihre Ansichten. Und schon verdreht sich alles. So. Jeder soll bleiben da, wo er reinberufen ist. Und da ist gut. Und im Endeffekt sind wir alle in dieser Liste der Glaubenshelden. Ja. Wir alle sind Zeugnis, einfach nur, weil wir da sind. Weil wir alle Licht sind. Aber Paulus sagt dann, ja, aber diese Geistesgaben sind wichtig für uns. Und wer Gott erfahren möchte, wer seinen Nutzen erfahren möchte, der muss den natürlich auch leben. Ja. Und er sagt auch, strebt nach den vorzüglicheren Gaben. Das heißt, in Vers 31 sagte das. Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Ne? So. Also er sagt auch, gebt euch nicht zufrieden damit, sondern es ist schön zu beten und zu bitten, Herr, benutze mich noch mehr. So. Gib mir vielleicht noch eine andere Gabe. Ich möchte dir gerne in anderen Bereichen noch tiefer dich begegnen und anderen dienen. Ne? So. Aber hier steht, strebt eifrig. Das heißt, wir haben es nicht empfangen und vielleicht werden wir es nie empfangen. Aber was er sagt ist, da gibt es aber noch was Vortrefflicheres, was viel Wichtigeres. Und dann geht er über zur Liebe. Ne? Und es ist interessant, wir lesen nur die ersten drei Verse. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Wenn ich Weissagungen hätte und alle, also nicht nur ein paar, sondern wirklich alle Geheimnisse und alle Erkenntnis wüsste, und wenn ich allen Glauben besäße, um Berge zu versetzen, ne? So wie manche Christen das als Gewicht haben, dieses Berge versetzen Glaubending, ne? Und sagen, das ist das Nonplusultra, wenn du das hast, bist du ein guter Christ. Ne? Nee, Paulus kennt solche Christen, die waren auch damals da. Ne? Und er nimmt das mit rein in seine Liste und ich liebe das so, weil er sagt, selbst wenn du allen Glauben besäßt, um Berge zu versetzen, aber keine Liebe hättest, so wäre das nichts. Gar nichts. Noch nicht mal wenigstens ein bisschen was. Ne? Nichts wäre absolut gar nichts. So. Und wenn ich alle meine Habe austeile, ne, so wie manche Christen es auch sagen, ich gebe, ich bin sozial und dann bin ich ein guter Christ, ich tue gute Werke. Ne? Nee, wenn ich sogar alles aufgebe, sogar nicht nur meinen Besitz, sondern mein Leib sogar, selbst sterbe, ne, so für den anderen, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Und Paulus hat hier alle Geistesgaben reingenommen, die man haben kann. Ne? Wundertaten, so ein Erkenntnis und Weisheit, Lehre, ne? Prophetie, so ein und dieses Dienende, ne? diese Gabe des Gebens, ne? So ein diese Gabe der Sprache, so ein dieses Auslegen der Sprache, diesen festen Glauben und so weiter. Aber er nimmt das alles und er sagt, aber das alles ist absolut gar nichts wert, wenn es außerhalb von der Beziehung von Gott passiert. Und dann geht er zur Liebe. Und wir wissen, 1. Johannes, irgendwas, 1. Johannes 4, Vers 3, Gott ist Liebe. Ne? So. Weißt du, und ich gucke mir diesen Noah hier an und ich denke so, wow, ich meine, so einfach und doch so gewaltig. Ne? Und das ist es eben. Das, was Noah so ausmachte, war diese Liebe, die er hatte zu seinem Gott. Und Liebe ist nichts mit ha, sondern Liebe, er wusste, wer er ist. Er hat angenommen, wer er ist. Und er hat gesucht, was er ist. Und er hat gelebt, was er ist. Sein Glauben ausgelebt. Ne? In Ehrfurcht vor Gott. Ein sehr weiser Mann. So, und all diese Geist, diese Werke, die dann aus diesem Glauben herauskamen, ne? Diese Berufung von Gott. Und auch diese Gaben, die Noah dann auch brauchte, selbst um ein Boot zu bauen. Ne? Dieses Durchhalten, diesen Glauben, dran zu bleiben und festzuhalten. Ne? Und sich nicht quatschen zu lassen von den anderen. Nicht depressiv zu werden, weil kein einziger hat sich bekehrt in der ganzen Zeit. Niemand. Selbst als Anfang zu regnen, hätten die Menschen noch Zeit gehabt. Ne? Du musst dir das vorstellen, es hat nie, das einzige Flüssige, was vom Himmel kam, war Vogelkacker. Sonst kam von oben nichts. Ne? Und du, Noah ist da 120 Jahre, baut dieses Riesending und die Menschen stehen davor und haben das bestimmt bewundert. Ne? Weißt du, schon eine Leistung. So ein, haben ihn ausgelacht, nicht geglaubt. Vielleicht, da waren bestimmt manche, als der erste Tropfen kam. Ne? Ne? Und wurde es immer mehr. Und die dachten, wow, ist das doch möglich. Ne? Aber selbst in der Phase hätten sie noch zu Noah rennen können. Die Tiere haben es auch geschafft. Zu ihrem Schöpfer rennen können und sagen können, wow, du bist wirklich da und wirklich der, der du bist. Ich war so blind und es tut mir leid und jetzt möchte ich gerettet werden. Und die haben bestimmt auch geschrien zu ihren Göttern. Die hatten Angst. Und das Wasser stieg und die hatten noch mehr Angst. Aber sie sind bei ihren Göttern geblieben. Die haben sich Schutz bei sich selbst gesucht. Du siehst, wie sie hochkraxeln, den Berg immer höher und immer höher, ne? Weil sie noch Hoffnung haben auf Rettung. Aber da ist keine. Nur Noah und seine Familie sitzen in diesem Kahn. Und dann guck dir Noah an, sein Ende. Noah war kein Heiliger in der Hinsicht. Das, was Noah zum Heiligen gemacht hat, war, dass er geglaubt hat, dass dieser Schöpfer da ist, dass er Furcht hatte vor diesem Schöpfer und dass er gehorcht hat von dem Willen seines Schöpfers. Ne? Und gucke, die Arche landet, die sind endlich auf einem neuen Land und was macht Noah? Familie. Und das ist gut, weil Gott hat ihnen anscheinend keine neue Berufung gegeben, ne? Sondern mehr dich. So wie er es zu Abraham, zu Eva und Dings gemacht hat. Der Typ da. So ein Adam. Ne? Und dann siehst du ja, so das, was Noah macht, ist dieser Mann des Glaubens, dieser Riese, der im Kindergarten, im Kigo gerade so großgestellt wird, ne? So ein, dieser Glaubensheld. Was hat er gemacht? Das erste, was er macht, ist, sich einen Wein zu produzieren, ne? Muss erstmal seine Fässer machen und muss seinen Wein anbauen und erstmal suchen, ne? Und, na, ist so schön. Und dann säuft er. So. Und er gibt seinen Segen und auch den Fluch, so, ne, an seine Kinder. So. Und lässt Gott einfach weitermachen. So. Was denn das ist, eben dieses, ich habe hier durchgelesen und ich habe diese Glaubenshelden gelesen und ihre Leben auch, so, und dann habe ich uns gesehen, ne? Ich meine, jeder von denen war einfach nur ein Strich. Und zu einer bestimmten Zeit haben sie eine Berufung bekommen und sie waren gehorsam, deswegen stehen sie hier. Und deswegen bewundern wir sie. Ne? So, aber das waren normale Menschen. So, und guck dir das an, jeder von uns ist genauso ein Strich wie die hier. Ich meine, ich würde gerne die ganze Welt erobern und nur Großes tun, natürlich. Aber wenn das nicht die Berufung ist, dann wird das nie passieren. Ich sehe mich eher als unwichtig, ne? Kaum benutzt. Und ich denke, es muss an mir liegen. So, ne? Aber das ist eben so. Gott gibt uns, zeigt uns seinen Willen und dann wird er es auch vollbringen, wenn wir folgen. Ne? Weißt du, und selbst der kleinste Strich, so wie Jesus gesagt hat, selbst der kleinste unter euch wird groß sein. So, jeder von uns ist wichtig. Und selbst wenn es nur ist, dass wir ein gutes Zeugnis auf Arbeit beim Chef sind oder bei den Angestellten. Selbst wenn es nur dann ist, und ich habe heute überlegt, wir alle wurden doch schon mal benutzt, irgendwie das Evangelium zu erzählen, oder? Selbst wenn du nicht die Gabe bekommst, zu evangelisieren, frag jeden Christen, so der von neuem geboren ist, irgendwann hat man schon mal durch irgendwelche Umstände, ne, erzählt von seinem Glauben. Und in dem Moment war man gehorsam. Und das reicht doch. Ne? Und dann kenne ich Menschen, auch bei mir, wo Gott einfach mal so ein Herz gibt, so ein tiefes Drängen darauf, rauszugehen, einfach zu erzählen. Ne? Mit Imbrunst zu beten, dass man sein Wort verkündigen darf. Und wenn es nur ein Flyer ist, den man verteilen darf, oder irgendwas. Ne? So. Und dann kommt der Moment, wo die Türen aufgehen und auf einmal steht man da und man erzählt. Ne? dann gibt es wieder die Zeiten, wo das wieder weniger wird. Und das ist nicht schlimm, so, weil jeder von uns hat eine bestimmte Zeit. Und zur richtigen Zeit holt Gott das richtige Maß und gibt uns seine Gaben. Und dann werden wir benutzt. Das heißt aber nicht, dass wir in der Zeit, wenn wir nicht auf dem Höhepunkt sind, nicht wichtig sind. Eben nicht. So, wir sind jeden Tag, jede Minute, ob wir nur im Vordergrund sind oder ob es sich darum dreht, wieder die Nähe zu Gott zu suchen. Ja? So, es geht jede Minute und jede Sekunde darum, Licht zu sein, füreinander, sich zu lieben. Und wenn man nicht rausgeschickt wird in die Welt, dann ist man auf jeden Fall von Jesus schon automatisch reingesetzt für die Gemeinde und die Gemeinschaft. Ja? So, auch wenn du dich klein fühlst, glaub mir, du bist groß und wichtig. Und das ist eben, ne? Und deswegen hat mich das so erbaut, weil ich vor kurzem wieder so eine Glaubenskrise hatte. So eine Glaubenskrise, Quatsch, aber so eine Anfechtung, ne? So mit diesem, du musst dich mehr bemühen, dass auch mehr passiert, Ding. So, du bemühst dich einfach nicht genug. Du bist zu weltlich oder zu fleischlich. Und deswegen macht Gott keine großen Wunder, ne? Und das habe ich geglaubt. Wie du das Gewicht mehr auf dieses Tun, was automatisch kommt aus diesem Glauben, ne, gesetzt. Aber ich kann nicht das Tun vor den Glauben setzen, vor der Beziehung mit Gott. Ne. Das funktioniert nicht. Da werde ich unzufrieden. Und woher soll denn die Kraft kommen? Nee, ich muss halt erst in Gott sein, um diese Kraft zu empfangen. Ne. Und dann kann ich tun. Gott macht, was er will. Herr, du hast uns die Geistesgaben, die gibst du uns nicht, ja, die schenkst du uns nicht. So wie man es vielleicht auch sagt. So. Aber das sind keine Geschenke. So, das sind, wie wir es heute gelesen haben, 1. Korinther 12, so, die Geistesgaben, die werden uns nur gegeben zur Verwaltung, zum Tun. Und wenn wir sie nicht empfangen, dann ist gerade nicht dran. Und ich danke dir so für die letzte Woche, wo wurde mir so viele Stellen irgendwie gezeigt, dass so nach und nach immer wieder, wo immer wieder steht, wenn die Kraft auf euch kommt, wenn du dein Geist sendest, wenn du deine Kraft sendest, wenn du die Einsicht gibst, so wenn du die Zeit festsetzt, wenn du die Türen öffnest, so dann. Und ich danke dir so, dass ich fühle mich so unwürdig oft, so weltlich, so schwach, so menschlich, so absolut im Gegensatz zu dir. So, und das bin ich. Und das ist so schwer zu akzeptieren, weil ich mir wünsche, dass es anders wäre, aber es ist nicht so. Aber ich will mich nicht schwach werden dann machen. Ich will nicht schwach werden, ja. Ich will mich nicht schwächen lassen von diesen Gedanken, weil sie wirklich nur dazu führen, dass man überhaupt gar nicht mehr dient und seine Berufung klar wird. Weil man nur auf Sachen achtet, die einem gar nicht zustehen gerade, die du nicht willst. Und ich bitte dich, dass du uns den Reichtum lehrst, so in der nächsten Zeit jetzt, so egal wo wir uns befinden, aber dass du uns diesen Reichtum und die Wichtigkeit lehrst, so wichtig es ist, dass wir einfach nur da sind mit dir. Dass wir da sind füreinander hier, als Gemeinde, dass wir da sind für unsere Familien. So. Dass wir einfach nur da sind und dich leben. In dir sind. Ich bitte dich, dass du uns dieses Herz zeigst. So, und dass du uns diese Dringlichkeit zeigst. So, dass das, was wir gerade haben, das ist, was du auch willst. Ja. Und wenn das mal nicht so sein sollte bei irgendeiner Person, dann vertraue ich darauf, dass du das zeigst. Ja. Aber, ja. Wir haben einen guten Gewissen mit dir lebt, der ist in deinem Willen und ist richtig. Aber ich bitte dich auch für diese Geistesgaben und für diese offenen Türen. Ich bitte dich auch gleichermaßen auch für die Funktion, die ich jetzt habe, aber ich bitte dich, dass du mehr tust. Ja, und ich bitte dich auch von ganzem Herzen, dass wir Menschen erreichen. Und ja, und selbst wenn mein Dienst so sein sollte wie Noah, so dass ich irgendeine Aufgabe habe und baue und ich sehe überhaupt keine Frucht. Ja, dann mich mir da genügen, auch wenn es schwer wird. Ja, aber ich bitte dich um Frucht. Ich bitte dich, dass ich auch weitersehen darf, dass Menschen sich bekehren, hierher kommen zur Gemeinde, dein Wort hören und wachsen und selber andere lernen. irgendwann rausgehen und tiefer sind mit dir, als vorher waren. Ich selber zu Jüngern machen, so selber ja, andere lernen, dass sie automatisch zu dir gehen. So. Ja, ich bitte dich, dass du uns benutzt. Und ich bitte dich für die nächsten 2 Wochen, auch für den Raul jetzt, dass du deinen Geist auf uns schickst, dass wenn wir rausgehen, evangelisieren, Flyer verteilen oder einfach nur hier im Garten was machen oder irgendwas anderes hier, dass, ja, dass du es einfach benutzt und dass, ja, dass du Gemeinschaft stärkst, aber dass auch ja, Menschen kommen und hören und glauben. Deine Gnadenzeit ist bald um und wir wissen, dass das Gericht kommt. Und für mich ist das absolute Realität. Und ich bitte dich, dass wir so viel mitnehmen, wie wir können. Bitte benutzt uns auch als Menschenfischer. Ich wünsche mir das so sehr. Und wenn es nur in unseren Familien ist und nicht weiter als das, aber das würde schon reichen. Ja, ich bitte dich, dass wir unsere Familien sehen können, wie wir hundertprozentig wissen können, die kommen mit uns in den Himmel. Und die sind in der Arche, die sind getauft, die sind von neuem geboren. Die sind diesem Gericht entflohen, durch die Gerechtigkeit. Ja, ich bitte dich so sehr, dass du uns benutzt, sodass ich möchte nicht meine Eltern, meine Familie, meine Verwandten sehen, zusehen, wie sie einfach fallen. Also bitte gib uns auch da einfach offene Türen, dass wir erzählen können. Zeig uns, was wir sagen sollen, wen und wann. Wir wollen vertrauen, dass du die richtigen Worte in uns legst dann. Ja, nicht. Und ich danke für diese Liste der Glaubenshelden. Das war beim ersten Mal lesen vor 10 Jahren schon so ein Geschenk für mich. Irgendwie dieses zu sehen, dass diese Glaubenshelden so sind wie ich irgendwie. Du bist für mich auch hundertprozentig real und ich suche dich. Und ich danke dir, dass das wirklich, dass mich das wohlgefällig für dich macht. Jesus, du bist einfach nur wunderbar. Ich danke dir. Amen.